Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr diese Folge online hört, dann habt ihr jetzt einen Jingle gehört. Wenn ihr live an der RP-Bühne hinter der Ostgeraden des Borussia-Parks steht, dann habt ihr nicht gehört, aber vielleicht hört ihr den Fohlenfutter-Podcast nicht zum ersten Mal und kennt ihn. Eine Premiere, Live-Aufnahme am Stadion mit mir, Yannick Sorgatz und Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick, hallo zusammen.
Ja, sorry, wir haben uns hier ein bisschen in den Schatten verzogen. Seht es uns nach, wenn wir hier jetzt 45 Minuten reden über Borussias Generalprobe, über Borussias Vorbereitung, über einen sehr speziellen Abschied, den es in dieser Woche gab und so ein bisschen auch modisch, könnten wir auch werden. Es gibt noch neue Trikots. Ja, Carsten, womit fangen wir an? Vielleicht chronologisch, Samstagvormittag?
Ja, am besten, weil Samstagvormittag könnten wir chronologisch, müssten wir dann ja fast ja, da, mit den
dann
Trikots,
können wir mit den Trikots
anfangen.
Das stimmt.
Die Trikots kamen nämlich tatsächlich offiziell um Punkt 10 auf den Markt, wurde gepostet von Borussia die neuen Trikots, das dritte Trikot der Saison, das sogenannte Ausweichtrikot. Es gibt das Heimtrikot, das weiße mit den grünen Vertikalstreifen. Es gibt das grüne Auswärtstrikot und das Ausweichtrikot ist schwarz, pechschwarz. Und Yannick, mit schwarz verbinden sich natürlich viele Geschichten. Eine davon spielt in England.
Ich finde, mit schwarz ist genau England verbunden und auch eigentlich das in meinen Augen schönste Trikot, das es jemals gab von Borussia, mit dem sie 1996 beim FC Arsenal antrat und zum ersten Mal in England gewann. Damals mit dem Diebels-Sponsor, jetzt mit Reuter, damals mit Kragen, jetzt ohne. Und was anders ist, sind ein paar ja doch schon glitzernde Akzente.
Ja, der Kragen, also das Trikot, wir haben es in unserem Text dazu, haben wir es genannt, das Negativ des Meistertrikots von 1970. Der Kragen hat nämlich sozusagen silbrig-anthrazitfarbene, bisschen je nach Lichteinfluss auch weiße Streifen. Wir sind uns da nicht ganz einig gewesen, aber sieht auf jeden Fall edel aus an den Bündchen, an den Kragen und das Schwarz. Man kehrt sozusagen zurück zu den Wurzeln von Borussia Mönchengladbach, denn bevor Hennes Weisweiler Trainer wurde, spielte Borussia Mönchengladbach tatsächlich in schwarzen Trikots. Das waren die Clubfarben, das waren die Trikotfarben. Und dann kam Lilo Weisweiler, die Frau von Hennes, dem Meistertrainer, und sagte, Hennes, das ist nicht gut, wir müssen weiße Trikots haben, das ist besser für die Psyche. Man bekam die weißen Trikots und wurde 5-mal deutscher Meister. Ja, sie hat recht gehabt. Die Frauen wissen, worum es geht.
1960 in Schwarz Pokalsieger geworden, damals noch mit ganz ausgefallenem Kragen, mit Albert Brülls aus meinem Heimatdorf Anrath, das darf nicht unerwähnt bleiben. Ja, damit ist jetzt der komplette Trikotsatz komplett, die Outfits für die neue Saison klassisch, ohne Ausflüchte in ganz ausgefallene Farben, wie das einige Vereine tun, wie es die deutsche Nationalmannschaft mit Pink und Lila getan hat. Ja, wir haben Tim Kleindienst gestern nach seinem Ranking gefragt, wie würdest du die drei Trikots ranken?
Ich jetzt oder Tim Klein, den du? Also ich bin dann, sage ich jetzt mal, überraschenderweise das Schwarze auf 1. Wobei die Streifen sind gut. Eigentlich würde ich es genauso halten wie Tim Kleindienst, also Platz 1. Ich finde es nämlich sehr gelungen, das Heimtrikot mit den Vertikalstreifen. Erinnert ja auch an die große Saison
von Borussia. Da gibt es einen Daumen hoch von einer Trägerin des schwarzen Trikots. Das
ja, ja,
kann man das jetzt sehen. Die Nummern sind schon sehr silber auf dem Rücken.
Ja, also das ja so, doch, wenn man das so sieht. Erinnert dann an den schönen Silber, an das schöne silberne Trikot.
Aber Silberrücken.
Silber, ja, Silber. Ja, es war silbergrau, graue Maus, andere Geschichte, aber wie gesagt, die Trikots würde ich so ranken, das 1 und 1 sind das Heimtrikot und das schwarze Trikot und das grüne, meiner Prognose nach, wird relativ häufig im Schrank bleiben.
Kommt drauf an, ob die Gegner in Schwarz und Weiß unterwegs sind, aber es gibt ja da keine Spiele gegen Juventus Turin dieses Jahr, gegen Elversberg vielleicht im Pokal, Beşiktaş Istanbul auch nicht. Also mal schauen, Borussia ist gut gedresst, können wir sagen. Jetzt geht es um die Frage, ob sie auch sportlich gut vorbereitet ist. Du hast gesagt, es ist das Ausweichtrikot und das passte gestern Vormittag am Samstag, denn Borussia ist auch ausgewichen aus dem Stadion auf den Fohlenplatz. Da gab es den ersten Test gegen Racing Straßburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus Sicherheits- und Ordnungskraftgründen. Wir durften zum Glück dabei sein und sahen, wie das in dieser Vorbereitung immer so ist, einen Borussia-Sieg und wieder 1-0. Und ja, mit welcher Mannschaft?
Ja, unserer Meinung nach hat die B11 da gespielt, also die Mannschaft, die sich um die Stammplätze bewirbt und dann später im Stadion die A11. Ja, und diese B11 hat tatsächlich gewonnen, hat 1-0 geführt durch den besten Torschützen der Vorbereitung, Grant Leon Ranos, hat sein viertes Tor geschossen. Und dann traf auch noch Florian Neuhaus, dessen Position werden wir vielleicht auch noch gleich ein bisschen tiefergehend besprechen, wenn wir so ein bisschen schauen, was so die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung sind. Ja, ein Spiel, in dem, fand ich, die Mannschaft gefordert wurde und sich eigentlich auch gut verkauft hat. Die Franzosen hatten relativ wenig Torchancen. Das heißt also, die Gladbacher Abwehr, bestehend aus Fabio Chiarodia und Marvin Friedrich in der Innenverteidigung, Stefan Leiner und Lukas Ulrich in den Außen, auf den Außenverteidigerpositionen, hat es eigentlich ganz gut gemacht. Die Doppel-6, Kapitän, Janik. Kapitän war Rocco Reitz. Und das sagt viel über ihn aus. Inzwischen ist er nicht nur Kapitän, sondern auch, haben wir herausgefunden, Kassenwart, Nachfolger von Toni Janschke.
So einiges. Er hofft, dass er vielleicht sogar bald Nationalspieler ist. Dann ist er ungefähr alles, was man sein kann, gefühlt. Und dass er diese Kapitänsbinde getragen hat, war dann auch ein Signal mit wirklichem Wert. Denn er hat ja neben Florian Neuhaus gespielt, der eigentlich der dritte Kapitän war. Sprich, die Kapitänsbinde hätte tragen müssen. Wir haben dann Gerardo Seoane nach dem letzten Test gefragt, was das zu bedeuten hat. Und er hat gesagt, nee, das ist schon richtig so. Jonas Omlin, erster Kapitän, Stellvertreter Julian Weigel. Und dann gibt es vier weitere Mitglieder des Mannschaftsrates, eben Rocco Reitz, Alassane Plea, Nico Elvedi. Etwas überraschend, würde ich sagen. Und wen haben wir jetzt noch?
Tim Kleindienst,
den neuen.
Tim Kleindienst ist fast überall dabei, schießt die Tore, geht in den Mannschaftsrat. Und macht Ansagen, er macht Ansagen. Aber nochmal zurück zu Rocco Reitz. Er war ja der Gewinner der vergangenen Saison bis, wie gesagt, zur Nationalmannschaft hin. Und ich finde es gut, dass er in den Mannschaftsrat aufgerückt ist. Toni Janschke und Patrick Herrmann haben ja ihre Karrieren beendet, sind nicht mehr dabei. Und Rocco Reitz steht ja für diesen Werdegang von Borussia Mönchengladbach, für diese Fohlenphilosophie, hat alle Jugendmannschaften durchgemacht, hat sogar in der Kurve gestanden in Gladbach und ist jetzt ein Spieler, der wirklich wichtig für die Mannschaft ist, der Mannschaftsrat ist, der bei Zeiten Kapitän sein kann und der sich um die Kasse kümmert, also Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal von Gerardo Seoane, genauso wie auch Richtung Tim Kleindienst, der sich sehr gut aufgebaut hat in der Vorbereitung, aber auch ein Signal an Florian Neuhaus und Christoph Kramer. Beide sind nämlich nicht mehr im Mannschaftsrat.
Genauso wie Ko Itakura, da würde ich sagen, ist es keine Degradierung. Du hast Toni Janschke angesprochen, der natürlich nicht mehr dabei ist. Aber Florian Neuhaus, ich meine, vor einem Jahr ungefähr saßen wir am Tegernsee, hat seinen Vertrag verlängert bis 2027, hat die 10 bekommen, wurde dann auch zweiter Stellvertreter als Kapitän. Und was seitdem geschah, ist nun keine Erfolgsgeschichte. Ob es noch eine wird, glaube ich, ein großes Fragezeichen dahinter. Gerade wenn wir uns so die Hierarchie jetzt auf der 6 anschauen, würden wir, glaube ich, beide eher sagen, Julian Weigel scheint gesetzt zu sein. Und dann konkurrieren Sander und Reitz um den zweiten Platz vor der Abwehr. Philipp Sander scheint die Nase gerade vorn zu haben, aber das sagt der Trainer auch, kann sich auch alles schnell wieder ändern. Aber ja, dass Florian Neuhaus da nur die Nummer 4 ist, das ist schon ein Pfund, würde ich sagen, angesichts des Standings, das er ja haben könnte. Und dann gab es in diesem Spiel, dem ersten gegen Straßburg, noch einen Mann, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir ihn nicht in Aue im Pokalspiel in der Startelf sehen. Das war Kevin Stöger. Gerardo Seoane hat das ja mal ausprobiert mit Player links, Stöger in der Mitte. Jetzt war es im zweiten Spiel dann Player in der Mitte, Ngumu links, Stöger auf der 10 im ersten Spiel. Also ja, da würde ich noch sagen, gibt sicherlich eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir den trotzdem in der Startelf sehen. Aber 8, 9 Plätze, die waren jetzt am Samstag wahrscheinlich schon so verteilt, wie sie dann auch gegen Aue sein werden.
Ja, und ich glaube, dass wir Stöger eigentlich auch als fix einplanen können, gerade im Zusammenspiel mit Alassane Player im Zentrum, beziehungsweise Player dann auf der linken Seite, beide immer rochierend. Das finde ich schon gut. Und dann hat man viel Fußballqualität in der Mannschaft. Ja, Jonas Omlin, Yannick, würde ich sagen, gesetzter Torwart, ist klar. Und das hatte Gerardo Seoane auch kommuniziert, dass er die Nummer 1 bleibt. Der Schweizer stand dann auch in dem zweiten Spiel im Tor. Und davor, Nico Elvi, die ist ja so ein bisschen einer der großen Gewinner der Vorbereitung. Man hatte eigentlich gedacht, er wäre schon weg. Er ist ja auch noch so ein bisschen Standby, hat gesagt, ich schaue mal nach so langer Zeit. Aber jetzt ist er Mannschaftsrat, jetzt ist er gesetzter Innenverteidiger neben Koitakura und wie gesagt, ein bisschen überraschend kommt er schon.
Ja, ist doch immer die Frage des Marktes, der Angebote. Da scheint es nicht so viel zu geben. Und wenn es nichts gibt, dann bleibt Nico Elvedi natürlich. Also keine Frage, dafür hat er ja auch Potenzial. Das gilt es jetzt mal wieder auszuschöpfen. Das hat die letzten Jahre nicht so gut geklappt. Aber wenn er da ist, ist davon auszugehen, dass er auch spielt an der Seite von Koitakura. Dann sind Chiarodia und Friedrich Backup in der Innenverteidigung. Es braucht ja derzeit mit diesem 4-2-3-1 nur noch zwei Innenverteidiger, in der vergangenen Saison meistens drei. Deswegen reicht das, aber jetzt sind es noch, Stand heute, 19 Tage im Transferfenster. Wer weiß, was noch passiert, aber vielleicht ein kleiner Einschub. Der deutlich wahrscheinlichere Abgang, der scheint dann doch ein Mann zu sein, den wir gar nicht gesehen haben bisher in der Vorbereitung, denn er war in Frankreich unterwegs. Manu Kone, Silbermedaillengewinner bei Olympia. Und ich würde sagen, jetzt ist es auch an Borussia, ihn zu versilbern.
Ja, zum einen hat Kone, Manager Roland Wirkus, klar mitgeteilt, dass er den Club verlassen möchte nach dieser Saison. Und zum anderen ist er der wertvollste Spieler Borussia Mönchengladbachs, ist jetzt Silbermedaillengewinner mit der französischen Mannschaft und einer, der, glaube ich, auch auf dem Markt begehrt sein sollte mit der Art, wie er spielt. Er wird ja mit vielen Clubs in Verbindung gebracht, unter anderem mit Paris Saint-Germain, dem Club aus seiner Heimatstadt. Und also meine Prognose ist schon, dass Gladbach da eine gute Summe bekommt, eine Summe, die dann refinanziert, was schon vorgestreckt wurde durch die Transfers von Stöger, Kleindienst und Sander, aber dann auch noch eben eine Option hat, vielleicht in der Abwehr noch mit einer Leihe so ein bisschen, sag ich mal, unterbesetzte Position auf der linken Verteidigerseite, aber auch links in der Innenverteidigung zu besetzen. Im vergangenen Jahr war da Max Wöber, der ist zurückgekehrt zu Leeds United, aber wie gesagt, an der Stelle wird noch geschaut, das ist auch klar kommuniziert und das ist, glaube ich, so das, was in der Transferperiode noch passieren kann.
Aber ich glaube, ohne jetzt die Stimmung zu drücken, müssen wir den Leuten die Hoffnung nehmen, dass der Kone-Verkauf einen ganz großen Sprung auf dem Transfermarkt erlaubt. Du hast es angesprochen, man ist ja de facto minus 8 Millionen in der Transferperiode unterwegs. Das gilt es zu stopfen. Das Eigenkapital soll gestärkt werden. Dann geht auch immer was an die Berater, an den Ex-Verein. Also ist es wahrscheinlich dann so, das, was noch möglich ist, eine qualitativ auch hochwertige Leihe, vielleicht ein kleiner Einkauf, aber auf jeden Fall jetzt kein Nachfolger im Bereich von zweistelligen Millionenbetrag. Also das ist nicht realistisch.
Nein, und da die Gladbacher ja auch durchaus gut aufgestellt sind in der Abwehr, man hat einen japanischen Nationalspieler, einen Schweizer Nationalspieler, einen Friedrich, einen gestandenen Bundesligaspieler und einen italienischen Nachwuchsmann, also Italiener können ja verteidigen, das ist ja bekannt, ist man ganz gut aufgestellt, wenn man dann dieses Add-on noch dazu nimmt, eben den Linken für die Verteidigungspositionen. Das halte ich für relativ wahrscheinlich, aber auch nicht, dass es jetzt da einen großen Star-Einkauf gibt, sondern dass die Gladbacher weitgehend auf das setzen, was sie haben. Und wie gesagt, Manu Kone, sollte er dann doch nicht verkauft werden, was ich für unwahrscheinlich halte, dann wäre man natürlich im Mittelfeld schon ziemlich gut dabei. Und generell gilt natürlich immer noch die Ansage, wenn ein großes Angebot kommt, und da gibt es natürlich vielleicht den einen oder anderen Borussen, der da Zielobjekt sein könnte, dann wird auch noch was passieren. Aber ich sag mal, der Kader ist weitgehend da, wie er jetzt sein wird.
Man kann ja auch fast zu gut besetzt sein auf bestimmten Positionen. Da gäbe es ein richtig großes Gedränge. Und es geht jetzt ja eben auch darum, vielleicht, dass der Schwenk dann zum zweiten Spiel, dass sich eben wieder Spieler so entwickeln, dass sie sehr interessant werden für andere Vereine, dass die Marktwerte sich steigern. Das ging bis auf wenige Ausnahmen dann doch eher bergab in den vergangenen Jahren. Und wir haben dann also im zweiten Spiel bei schon deutlich heißeren Temperaturen hier im Borussia-Park vor 11.000 Zuschauern, die A11 mit ein, zwei, drei Ausnahmen vielleicht gesehen, die auch gewonnen hat mit 1-0. Das wurde knapper, war auch dann die A11 von Straßburg, die auch ähnlich weit sind in der Vorbereitung. Letztes Jahr 13. in Frankreich, Borussia war 14. Also war es wohl ein Test auf Augenhöhe. Es war dann auch eng im Spiel, hätte durchaus auch noch ein Gegentor geben können. Die Latte hat den Sieg gerettet und ermöglicht hat ihn Tim Kleindienst mit seinem Tor.
Ja, an Tim Kleindienst kommt man nicht vorbei. Er verkauft Trikots sozusagen, er schießt Tore und das ist ja sein Hauptjob. Hat 3 Tore in den letzten beiden Testspielen geschossen, in denen er im Einsatz war. Und ja, das Tor, wie es fiel, war eigentlich so, glaube ich, genau das, wie es sich Gerardo Seoane auch vorstellt. Ein schöner sogenannter Steckpass von Alassane Player in den Strafraum und dann Tim Kleindienst einen Schritt nach links gemacht und den Torwart verladen ins Tor, wie ein richtiger Mittelstürmer. Und genau das ist ja das, wofür er geholt wurde, Tore machen. Und den Job macht er und er geht damit auch voran.
Er ist sehr vorangegangen, nicht nur mit dem Toreschießen. Eine, ich glaube, das darf man mal sagen, schöne Rudelbildung. Kurz vor Schluss noch, da ging es richtig ab und es gab auch eine gelb-rote Karte für einen Straßburger, aber Tim Kleindienst ist als Mitverursacher mit Gelb davon gekommen. Ja, hat man dann eine Rudelbildung gewonnen, wenn der Gegner rot bekommt?
Also zumindest für Gladbach ist es ein Gewinn, dass es überhaupt Rudelbildungen gibt. Man hat der Mannschaft ja immer vorgeworfen, dass sie nicht so, ja, so wettbewerbstauglich ist, weil sie oft zu nett ist, zu lieb ist zu den Gegnern. Und da muss ich sagen, dass Tim Kleindienst da viel Potenzial hat, das zu ändern. Nicht unfair, aber er geht halt hin, er steht halt da. Und interessanterweise gab es auch schon gegen Ipswich Town im vorletzten Testspiel auch eine Rudelbildung. Da war der Auslöser Kevin Stöger. Also die Gladbacher haben so ein paar Leute, die jetzt mal den Gegner auch wehtun wollen können und es auch tun vor allem. Und ich glaube, das ist ein Gewinn. Das ist ein Gewinn, dass die Gladbacher jetzt ein bisschen wehtun und dem Gegner wehtun, weil Rainer Bonhoff hat es ja gesagt, es soll nicht mehr so sein, dass die Gegner sich freuen, gegen Borussia Mönchengladbach zu spielen.
Das kann dann auch mal unangenehm sein, sollte ja aber auch mit Ball mal unangenehm für den Gegner sein. Ich glaube, das ist ein Punkt, an dem noch am meisten gearbeitet werden muss. Gegen den Ball hat man ja schon sehr viel gemacht. Man presst mehr, man presst anders. Klar, auf die Dosierung und das Timing kommt es dann auch an. Aber jetzt nach dem Test gestern haben wir dann mit Gerardo Seoane gesprochen und er hat gesagt, ja, es stimmt. So die Entscheidungsfindung, wann tritt man vielleicht nochmal auf den Ball, baut nochmal in Ruhe auf, wann spielt man direkt nach vorne. Das muss noch besser werden. Da gab es dann gerade so in der ersten halben Stunde gegen Straßburg viele Bälle, die sofort in die Spitze, die sofort auf Kleindienst gehen. Das kann natürlich nicht auch noch das Ziel sein. Immer dann Schema A, Schema F, aber Plan A. Sondern eben auch wie beim 1-0. Das war ja dann sehr vielsagend, dass es auf diese Weise ging, dass Alassane Player mal auf die Abwehr zulaufen konnte und es dann eben nicht über außen ging, sondern durch die Mitte mit diesem feinen Steckpass. Aber ich glaube, also auch wenn wir jetzt hier eine Art Vorbereitungsfazit ziehen wollen, ist das ja auch ein Fazit, dass man das eigentlich gar nicht richtig kann. Die Vorbereitung ist de facto mit dem Pflichtspielstart vorbei. Aber es wird ja weiter intensiv gearbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt alles gemacht hat, was man wollte und dann irgendwie wird das verwaltet. Nee, dieser Prozess geht weiter. Da ist man bei wie viel Prozent? Weiß ich nicht. Vielleicht sogar erst bei der Hälfte oder so von dem, was da gemacht werden muss. Erste Dinge sind gesät und sollen jetzt reifen. Aber nur weil jetzt die Pflichtspiele anfangen, sagt man nicht, jo, so ist es jetzt und jetzt ziehen wir das durch.
Ja, man könnte es vielleicht ein bisschen platt sagen, dass Fußball ja ein ständiger Prozess ist. Gerardo Seoane hat es auch gesagt, ja.
Dann sind wir beim Prozess. Wir haben gesagt, wir wollen es nicht mehr sagen.
Ja, dafür dürfen wir das ja sagen. Nein, aber sagen wir mal, diese Transformation von Borussia von einer zu netten in eine wettbewerbsfähige und auch mal wehtunende und aggressive und unangenehme Mannschaft, der ist auf dem Weg und ich glaube, das ist das Entscheidende und wird sich dann auch von Spiel zu Spiel weiterentwickeln. Genauso wie sich die Mannschaft auch noch weiter setzen wird. Es gibt sicherlich gesetzte Spieler wie Jonas Omlin, wie Weigl, wie Kleindienst, wie wahrscheinlich Player Stöger. Aber drumherum kann sich immer noch ein bisschen was tun und entwickeln und ich glaube, da sind die Gladbacher auf dem richtigen Weg. Denn alleine, dass man alle Spiele gewonnen hat, das ist jetzt keine Garantie, dass jetzt es so weitergeht. Wir erinnern uns an die Zeit mit Daniel Farke, als am Anfang auch Borussia unbesiegbar schien, bis in die Liga hinein. Und dann am Ende war es dann doch irgendwie enttäuschend. Aber ich glaube, dass die Mannschaft einfach neue Aspekte dazu gewonnen hat. Und die werden auch in den Testspielen, wurden deutlich und werden deutlich. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf das für mich wichtigste Spiel eigentlich, der Hinrunde, das ist das Pokalspiel in Aue. Denn da wird sich vieles, die Wahrheit liegt auf dem Platz, vieles bewahrheiten.
Ja, schiefgegangen ist es im Pokal ja sehr lange nicht mehr. Seit 2013 immer die erste Runde überstanden. Aber ja, das ist jetzt ein Test unter Wettkampfbedingungen, kann man sagen. In Aue, ich wahrscheinlich nicht so heiß wie heute, sonst könnte es auch noch dahingehend schweißtreibend werden. Ja, auf jeden Fall, das ist dann der Switch über in den Wettkampfmodus, der muss gelingen, sonst hat man direkt wieder auch negative Nachrichten, das können wir jetzt dann den Borussen nicht ersparen, dass das auf jeden Fall sehr zu kritisieren wäre, da in der ersten Pokalrunde auszuscheiden. Und generell gilt ja bei allem Bestreben, so Vorbereitungsspiele nicht überzubewerten, dass man es aber auch nicht kritisieren kann, wenn man 6 Spiele gewinnt. Gerade für eine Mannschaft, die in der ganzen letzten Bundesliga-Saison nur 7 Spiele gewonnen hat. Das ist dann ja für einige so ein ganz neues Gefühl. Man hatte ja auch die letzten 6 Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen. Also diese Serie muss ja auch jetzt irgendwann mal enden. Am besten, ja, vielleicht schon gegen Leverkusen, aber dann zeitnah. Und ja, so geht es jetzt rüber. Du hast gesagt Transformation, jetzt kommt die Transition zur Pflichtspielzeit, zur neuen Saison. Und wir können ja mal so ein paar Personalien durchgehen. Wir haben schon über Florian Neuhaus gesprochen. Fangen wir vielleicht mal positiv an. Wen würdest du denn bislang so als Gewinner ausmachen?
Also ich glaube auf jeden Fall Philipp Sander. Philipp Sander ist einer der Gewinner der Vorbereitung. Kam ja als Kapitän von Holstein Kiel und hat sich sofort in die Mannschaft gespielt. Das muss man sagen. Hat es tatsächlich offenbar geschafft, sich an Rocco Reitz vorbeizumogeln, dem großen Durchstarter der vergangenen Saison, weil er eben als ein Spieler mit Führungsqualitäten gilt, Sander, und als einer, der, glaube ich, auch so eine gewisse Spielhärte auf die 6 bringt, also die Position vor der Abwehr neben Julian Weigel, eine gute Ergänzung zu sein scheint. Wir haben das ja bei der Europameisterschaft gesehen mit Toni Kroos und Robert Andrich. Und so ein bisschen will ich das vergleichen. Dann ist Sander ein bisschen in der Andrich-Rolle, der ein bisschen kämpferische Typ, aber einer, der auch gerne mal nach vorne geht. Das hat man jetzt gegen Racing Straßburg gesehen.
Das ist ja dann gerade im Pärchen mit Julian Weigel mehr eine Absprache, wer das übernimmt, weil beide so in der ganzen Riege zu den Defensiveren gehören. Ich glaube, wenn ein Florian Neuhaus mit Sander spielen würde, dann wäre klarer, wer da nach vorne geht. Aber diese Absprache ist enorm wichtig. Das gelingt auch nicht immer, aber ich kann mich da Samstag auch erinnern, dass dann nach einem eigenen Standard es sehr wichtig war, mal zum taktischen Foul zu greifen. Das hat Julian Weigel sofort gemacht. An dieser Konsequenz hat er auch nicht nur mitunter, sondern sehr häufig gemangelt in der vergangenen Saison. Und das sind jetzt alles so kleine Bausteine, die auch zusammengesetzt werden müssen. Man kann schon sagen, die Spielkultur ist ja allein auch aufgrund der Qualität der Spieler nicht mehr die, wie in Champions League-Zeiten, wie in Zeiten, als Borussia um Platz 3, 4 konkurrierte. Da hat sich schon einiges gewandelt. Aber ich glaube, gerade auf der Doppel-6 ist das enorm wichtig. Zum einen, dass Julian Weigel entlastet wird, nicht mehr alleine diesen Job übernehmen muss. Und dass es eben auch verkörpert wird von Typen, die dieses Körperliche reinbringen, die wirklich auch sich in die Zweikämpfe schmeißen, die mit ihrem Körper dagegen halten und nicht direkt einknicken und umkippen. Und das ist dann schon ein Kulturwandel, fußballerisch, aber wahrscheinlich der, den diese Mannschaft auch braucht.
Ja, wobei ich glaube, dieses fußballerische Ding wird noch kommen. Also man hat schon Spieler mit Player, mit Stöger, auch mit Julian Weigel, der ja eine sehr große Passsicherheit, eine sehr große Ballsicherheit hat. Spieler, die da schon einiges reinbringen können. Ich setze da zum Beispiel auch auf Franck Honorat, wo ich hoffe, dass er auch noch so ein bisschen mehr aus sich rausgeht, dass er seine Qualität nicht nur in den Sprints reinbringt, sondern auch tatsächlich spielerisch reinbringt, vielleicht mal mehr in die Doppelpässe reingeht, vielleicht mal ein bisschen 1-gegen-1 geht. Also da ist noch Potenzial da, wo ich auch sage, das kann sich im Laufe der Zeit entwickeln, aber du hast absolut recht, diese Veränderung in Richtung mehr Präsenz, mehr körperliche Präsenz, mehr, ja, und auch, ja, Kleindienst hat es gesagt, Arschloch-Mentalität, klingt groß, ist aber genau das, was gemeint ist, dass eben Gladbach nicht mehr der ist, wo die Gegner sagen, ja, gegen die können wir mit ein bisschen rennen und kämpfen und beißen schon eine Menge ausrichten.
Und das war ja wirklich so gerade in der vergangenen Saison, dass die Gegner das gemerkt haben, irgendwie ist es gegen Gladbach ein bisschen leichter. Es gibt diese Statistik, dass Mannschaften gegen Gladbach immer eine deutlich bessere Passquote hatten als sonst. Also sie konnten den Ball viel besser zirkulieren lassen, als sie das gegen andere Gegner durften. Und das ist etwas, was man, wenn wir da vielleicht im Jahr drauf schauen, auf jeden Fall drücken sollte, dass die Gegner nicht mehr sagen, ach ja, auch in Gladbach, da ist ja eigentlich doch gerade immer was zu holen. Wie viele Heimsiege gab es? 5 in der vergangenen Saison in 17 Spielen. Das ist ein bisschen dünn, dass ja einfach auch zu Hause, da wo ja dann die meisten Fans sind, eine größere Zufriedenheit herrscht. Aber eigentlich ist es ja so, dass es fast keinen Bereich gibt, außer die Zahl der Tore, der noch besser werden muss. Ist ja auch nicht so, dass man auswärts dafür so viele Punkte geholt hat. Da gab es auch wieder nur 2 Siege. Also ja, dieser Weg nach vorne, der muss schon in allen Belangen untermauert werden.
Ja, ich meine, ist natürlich toll, wenn die Tore ein Plus sind für einen Club, der eine Torfabrik ist und sein war gewesen ist in der Vergangenheit immer. Also da sollte man jetzt nicht dran schrauben, sondern einfach mindestens den Standard halten. Vielleicht noch ein bisschen nach oben schrauben, Richtung 60 vielleicht gehen. Das wäre so mein Ansatz, wäre sehr hilfreich. Und zum anderen natürlich, klar, die Gegentorvermeidung. Und da muss man sagen, 2 Gegentore gab es nur in der Vorbereitung, viele zu Null Spiele. Das ist einfach was, was man für den Kopf dann mitnimmt. Es ist möglich, keine Gegentore zu bekommen. Das war ja auch selbst in der letzten Vorbereitung unter Seoane immer so, dass man irgendwas ist immer passiert und jetzt hat man es halt wirklich geschafft, dass irgendwie nichts passiert ist.
2 Gegentore in 6 Spielen, das hat man sonst in einem bekommen. Also so doll muss man das gar nicht drücken in der nächsten Saison. Aber ja, von 67 Gegentoren muss man natürlich weg, weil das war schon, glaube ich, einer der größten Knackpunkte, dass man dann, wir erinnern uns, wir waren in Hoffenheim, Robin Hack schießt 3 Tore und es reicht nicht mal zu einem Punkt, weil man 3-4 verliert in der Nachspielzeit. Also ja, so Dinge dürfen nicht mehr passieren. Stichwort Robin Hack. Er hat eigentlich nichts gemacht und damit auch nichts falsch. In der Vorbereitung ist trotzdem einer der Verlierer, weil er eben die meiste Zeit verletzt und angeschlagen war, weil er auch schon in der Sommerpause im Urlaub, wenn die Spieler ja auch Läufe machen und ihr Programm abspulen, nichts machen konnte. Er hatte das letzte Saisonspiel schon verpasst, eigentlich jetzt 2,5 Monate verloren. Und man sagt immer, solange wie ein Spieler weg war, braucht er dann auch wieder, um bei 100% zu sein. Das wollen wir jetzt bei ihm nicht hoffen. Aber ja, so dem Torschützenkönig der Vorsaison ist schon dadurch ein bisschen der Stecker gezogen.
Ja, definitiv. Also für mich ist er der Verlierer der Vorbereitung, weil er ist ja als einer der Favoriten auch auf den Stammplatz in die Vorbereitung gegangen. Zumindest war er da abgelegt bei uns. Und ja, dadurch, dass er jetzt wirklich alle 6 Spiele komplett verpasst hat, dass er fast 2,5 Monate nicht trainiert hat, er ist jetzt in der vergangenen Woche wieder eingestiegen. Aber ja, das wird noch dauern und erstmal sind andere jetzt vorne, er muss sich hinten anstellen und ist im Grunde genau in der Position, wie es war, als er vergangene Saison von Arminia Bielefeld gekauft wurde, dass er eben der Herausforderer ist und damit ist er so gesehen keinen Schritt weiter gekommen und für einen, der 10 Tore, 8 Tore in der Rückrunde geschossen hat, der ist normalerweise dann ja ein gesetzter Spieler. Aber, wie gesagt, Vorbereitung verpasst. Da macht er ein bisschen den Kone, der es ja tatsächlich schaffen wird, wenn er jetzt wechselt, keine einzige Saisonvorbereitung mitgemacht
zu haben. Kein einziges Sommertestspiel in 3 Jahren.
Ja, und das, wenn Robin Hack da jetzt nachziehen will, dann hat er zumindest den ersten Step gemacht. Aber, wie gesagt, Robin Hack, einer der Verlierer der Vorbereitung, der Verlierer der Vorbereitung, weil er komplett zurückgezogen ist.
Da gab es gerade Widerspruch, was Robin Hack angeht. Daumen hoch. Kann er ja wieder werden. Das, glaube ich, hoffen ja hier alle. Überrascht hat uns Grant Leon Ranos. Den hatten wir ganz oben auf der Ausleih-Verleih-Liste. Da ist er auch immer noch drauf, würde ich sagen. Denn wir wissen nicht so richtig, ob seine Leistung, seine 4 Tore in der Vorbereitung jetzt in einem Platz mit guten Perspektiven den Gladbachs Kader näher gebracht haben oder vielleicht einer wirklich auch sehr attraktiven Laie. Denn trotzdem, selbst wenn auch es weiter Probleme gibt, glaube ich nicht, dass er da auf mehr als 20 Einsätze kommt, regelmäßige Startelf-Einsätze und in seinem Alter mit jetzt 21 Jahren braucht er eigentlich mal eine Saison, in der er so um die 30 Spiele macht und das wird nicht bei Gladbach klappen können. Mal schauen, wo es klappen kann. Das werden die nächsten 3 Wochen zeigen, aber er hat auch dieses Loch, das Hack hinterlassen hat, auf jeden Fall gut genutzt, hat 4-mal einzeln getroffen, auch jetzt nicht bei so einem Kantersieg irgendwie 4 Tore erzielt. Und ja, das konnte sich schon sehen lassen. Er wirkt auch breiter, die Brust wirkt breiter, sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne. Und damit hat er auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, denn so vor einem Jahr, als er angefangen hat, wirkte er ja, kam aus der Regionalliga Bayern, schon manchmal so ein bisschen überwältigt, so von der Größe des Ganzen hier, vom Niveau der Kollegen und auf jeden Fall sehr gute Fortschritte gemacht.
Ja, definitiv. Tore machen Leute, kann man vielleicht sagen. Die hat er gemacht. Es hat sich dann damit selbst so ein bisschen einen Boost gegeben und hat auch viel Lob bekommen von Gerardo Seoane. Ist 2-3 Mal nach den Spielen explizit angesprochen worden, seine Leistung. Und ich tippe auch, dass das wird eine klare Leihe sein. Eine Leihe vielleicht auch in die Niederlande. Das war ja zuletzt immer so ein bisschen das Leihtransferziel, wenn Borussen sich weiterentwickeln sollten. Und da ist natürlich Rocco Reitz immer das beste Fallbeispiel. Hat sich mit einer Leihe, das war Belgien, dann hat sich da wirklich weiterentwickelt und kam zurück und war dann bereit, hier wirklich durchzustarten. Und das kann bei Ranos natürlich genauso sein. Und der andere Kandidat, der da sicherlich noch in Frage kommt, wenn wir noch über Transfers reden, Oscar Fraulo, war ja schon in den Niederlanden und ich vermute mal, da wird es wieder hingehen.
Ja, er ist als einziger Spieler, der im Kader stand, nicht zum Einsatz gekommen, außer Ersatztorwart Tobias Sippel am Samstag. Das war schon ein deutliches Zeichen. Er hat jetzt auch nicht so explizit viel falsch gemacht. Er hat es, glaube ich, einfach in dieser Masse der zentralen Mittelfeldspieler nicht geschafft, Akzente zu setzen, so wie das Reitz vor einem Jahr gelungen ist, der dann sogar Stammspieler wurde. Aber Rocco Reitz hat eben auch zwei Leihen gebraucht. Oskar Fraule ist noch 20 Jahre alt und ich glaube, es wäre jetzt nicht verheerend, wenn er nochmal eine Saison vielleicht wirklich in die Niederlande geht, vielleicht hat Utrecht auch weiter Interesse. Also da bin ich mir derzeit sogar noch sicherer als bei Ranos, dass er da bis Ende August noch irgendwo anders unterkommen wird und dann vielleicht im nächsten Sommer neuen Anlauf nimmt. Aber alle anderen dürften dann auch hier in Gladbach um die Plätze konkurrieren.
Ja, das denke ich auch. Wenn da keiner kommt, der ganz große Summen in den Topf wirft und sagt, da wollen wir jetzt unbedingt einen haben, dann wird der Kader, wie gesagt, weitgehend stehen. Noch ein Wort vielleicht zu den letzten eingewechselten Spielern am Samstag gegen Racing Straßburg. Das waren die ganz jungen Borussen, Kilian Saug, Niklas Swieder, Winsley Botelli und
Charles Herrmann.
Charles Herrmann, ganz genau. Gladbach hat immer noch einen Herrmann. Das ist die Wechselbotschaft des Jahres sozusagen. Der eine geht in Rente, in Fußballrente, der andere kommt von Borussia Dortmund. Ja, alle vier reingekommen für ein paar Minuten, ein paar Sekunden teilweise. Teilweise hat es noch nicht mal für eine Ballberührung gereicht. Aber es hat dafür gereicht, dieses Erlebnis zu haben. Das Erlebnis im Borussia-Park zu spielen für Borussia Mönchengladbach als Eigengewächs. Das war so ein kleines Dankeschön, so haben wir es genannt, von Gerardo Seoane an die jungen Spieler, die sich in der Vorbereitung gut präsentiert haben, wie ich finde, die viel gelernt haben und die, glaube ich, auch viel gelitten haben. Man hat sie manchmal gesehen, wenn sie da ihre Stabilitätsübungen machen müssten. Das hat ihnen nicht so gefallen, das glaube ich schon. Aber es ist wichtig und sie haben viel Erfahrung gemacht und diese Erfahrung nehmen sie jetzt mit und wir werden sie mit Sicherheit in Testspielen während der Saison das eine oder andere Mal noch sehen und ja, Prognosen fallen natürlich schwer.
Ja, sie haben ja auch mit der U23 und der U19 einiges vor. Die U13 hat auch einiges vor. Die U23 ist mit 7 Punkten aus 3 Spielen gestartet, sehr ordentlich, noch ungeschlagen. Die U19 war im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Ich nehme an, dass man jetzt nicht unbedingt schlechter abschneiden müsste und auch wieder mindestens um die Vizemeisterschaft im Westen kämpfen möchte. Ach nee, da gibt es eine neue Struktur. Dem müssen wir mal explizit drauf eingehen. Ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber auf jeden Fall, Swieder und Saug sind ja erst im ersten A-Jugendjahr. Und deswegen muss man bei so Talenten auch immer sagen, ruhig mit den jungen Fohlen. Natürlich wollen alle, dass ein Kilian Saug mit 17 hier Bayer Leverkusen auseinanderspielt. Und weiß nicht, Florian Wirth sagt, wer bist du eigentlich? Aber das ist natürlich unrealistisch. Da gilt es, auf dem Boden zu bleiben, die Jungs nicht zu überfrachten mit Erwartungen, aber eben auch nicht nur zu fördern, Rainer Bonhoff hat das auch immer gesagt, sondern auch zu fordern. Ich glaube, das ist ganz gut geschehen jetzt in dieser Vorbereitung, auch wenn das jetzt sich noch nicht sofort auf den Pflichtspielkader auswirkt, aber da geht es ja darum, dann mittel- bis langfristig die Früchte zu ernten.
Ja, und ich glaube, da sind zumindest mal die Lunten gelegt. Die jungen Spieler haben festgestellt, wie es sich anfühlt, mit den Profis zu spielen. Man sah dann zum Beispiel bei dem Testspiel auf dem Fohlenplatz gegen Straßburg, kamen sie alle rein, um sich aufzuwärmen, klatschen dann mit Alassane Player ab, man fiel sich in die Arme. Also sie sind in der Mannschaft angekommen und das ist ja das, was so auch so eine Vorbereitung bringt. Zu wissen als junger Spieler, dass man dazugehört, dass man eine Perspektive hat, dass man eine Perspektive ist. Und das haben, glaube ich, alle dann auch gezeigt. Sie haben sich gezeigt, sie konnten ihre Duftmarken setzen. Und das ist, glaube ich, das, wo man dann drauf gucken kann. Gerardo Seoane hat aber auch gesagt, dass man auf gar keinen Fall den Fehler machen sollte, immer an den Spanier Jamal zu denken. Der ist mit 16, 17 Europameister geworden. Und da sagt er, das ist ein Ausnahmespieler. Vielmehr ist ja, wir sind wieder bei Tim Kleindienst, der, an den man sich orientieren muss, dass es manchmal längere Wege sind, bis man dorthin kommt, wo man hingeht. Das ist die Normalität. Aber wenn natürlich einer da ist, der durchzieht, Rocco Reitz ist da das Beispiel, das kann plötzlich ganz schnell gehen, dann nimmt das natürlich auch ein Gerardo Seoane gerne mit.
Ja, durchziehen ist erlaubt. Ich habe dir vorhin, als wir mit dem Auto hier angekommen sind, angedroht, dass ich einen sehr präzisen Tipp von dir hören möchte für die neue Saison. Und zwar Borussias Endplatzierung, Punktzahl und Torverhältnis.
Ich habe mir hier tatsächlich Notizen gemacht in meinem kleinen Blöckchen. Ich sage 60 Tore, 51 Gegentore, je nach Laune 45 bis 50 Punkte und Platz 9.
Das war keine genaue Punktzahl.
Dann sage ich, was die Hälfte, das wäre 47,5, also sage ich 50 Punkte.
Optimistisch aufgerundet, okay. Ich bin davon überzeugt, dass Borussia sich verbessert, aber nicht so sehr. Ich sage Platz 11, 41 Punkte und 52-52 Tore. Alles ausgeglichen.
Ja, das ist natürlich sehr salomonisch. Hoffenheim hat mit, glaube ich, 67 Toren den Europapokal erreicht. Also auch das ist möglich. Ich glaube, dass tatsächlich die neue Sturmkonstellation ein bisschen mehr knipsen wird als in der vergangenen Saison. Mit Stöger ein sehr guter Vorbereiter dazugekommen. Mit Kleindienst einer, der aber richtig heiß ist auf Tore. Ersetzt Jordan, der ja dessen Mittelstürmer beste Qualität es war, mit dem Rücken zum Tor zu spielen. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, dass man gar nicht dahin guckt, wo man hinschießen soll. Aber Kleindienst ist für mich ein richtiger Torjäger. Ich setze ein bisschen darauf, dass Alassane Player in dieser Konstellation mit Stöger vielleicht wieder effektiver wird. Darum die etwas höhere Torzahl. Ja, und defensiv, sagen wir mal, das in der Vorbereitung Gesehene, lässt darauf deuten, dass man nicht mehr die Schießbude der Liga sein will.
Ist ja fast ironisch und scheinbar widersprüchlich. Man presst mehr, man spielt intensiver und dadurch wird es weniger wild, was die Spiele angeht, auch den Spielverlauf. Ich erinnere mich, letztes Jahr ging es direkt los. 4-4 in Augsburg, 3-1 geführt, 3-4 zurückgelegen in der Nachspielzeit, der Ausgleich. Also das war hochattraktiv, haben wir uns dann dementsprechend auch gerne angesehen, aber es ist halt auf lange Sicht nicht so zielführend. Und ja, 34 Punkte, Platz 14, da sollte es auf jeden Fall besser werden, denn wenn es schlechter wird, wissen wir, was passiert. Aber wir haben auf jeden Fall mal Ansätze gesehen, die sich jetzt vertiefen lassen in den nächsten Wochen. Und ja, deswegen ist das jetzt unser Vorbereitungsfazit. Nächsten Samstag, 13 Uhr bei Erzgebirge Aue, geht's los im DFB-Pokal.
Ja, und wie gesagt, das ist für mich fast schon das Spiel der Hinrunde. Denn wenn da tatsächlich irgendwas schief geht und Tim Kleindienst und Philipp Sander, die diese Spiele in Aue kennen, eben als ihre Zweitliga-Erfahrung da eingebracht haben, kleines Stadion, Gladbach hat ja auch schon mal da gespielt. Wenn das schief geht, dann sind ja alle Themen sofort wieder da. Dann eben dieses Borussia Mönchengladbach aus dem Pokal raus, der erste Traum geplatzt. Man kann nicht gegen kleine Gegner, man kann dies nicht, man kann das nicht. Also das wäre fast schon katastrophal, das muss man so deutlich sagen. Deswegen das wichtigste Spiel und ja, Philipp Sander hat es gesagt, da muss man wirklich 100%, eigentlich 110% abrufen. Wenn man das tut, dann wird man dort auch gewinnen. Darum, Samstag geht's los mit Borussia Mönchengladbach in Aue, ja, weit im Osten sozusagen. Ja,
sehr weit im Osten.
Und ich sage trotzdem, dass man das eigentlich gewinnen sollte, aber es wird haarscharf werden, da bin ich mir relativ sicher.
Aber wir müssen ja auch jetzt tippen.
Ganz genau, deswegen sage ich auch 1-3 aus Auer Sicht.
Das wollte ich auch. Dann mache ich es etwas knapper und sage, Borussia gewinnt 2-1.
Damals in Essen war es ja so, auch Drittligist gewesen, auch krasses Stadion und 2-1 gewonnen. Also irgendwie weiterkommen wäre das Prinzip. Und ich sag mal, diese, du hast eben gesagt, diese wilden Spiele, 3-3 in Freiburg, 4-4 in Augsburg, 3-3 in Hoffenheim. Ich vermute, der ein oder andere Fan wird sich so ein bisschen wehmütig in der neuen Saison dran zurückdenken, wenn plötzlich Borussia ganz viele 1-0 oder 2-1 Siege hat oder 2-2, 1-1.
Ja, ich glaube, viele lechzen aber danach, dass einfach mal 3 Punkte dastehen am Ende. Das gab es ja wirklich sehr selten. Kollegin Hanna Gobrecht hat es mal aufgezeichnet. Es gab ewig keinen Monat mehr, in dem Borussia 2 Spiele gewonnen hat. Also maximal immer so einer. Und das ist dann auf lange Sicht schon sehr dünn. Deswegen da muss ein bisschen mehr passieren. Und ja, im Pokal sowieso, gerade in der ersten Runde, ist dann ja, also das wäre das einzig Gute, in Anführungszeichen, da auszuscheiden. Man würde so eine Enttäuschung wie in Saarbrücken vermeiden, aber trotzdem gut wäre es auch nicht.
Ja, wir können ja mal ganz optimistisch sein und einmal schon mal für den Mai nächsten Jahres ein Hotelzimmer in Berlin vorreservieren.
Na, ich würde jetzt sagen, das haben wir ja schon mal gemacht.
Ja, schon mehrfach. Das war 2017, glaube ich, zum ersten Mal.
Ja.
Da hatten wir, glaube ich, auch Stockholm dabei, ne? Weil das war UEFA.
Ich glaube, da haben wir überlegt, wie man es machen könnte, aber so deutlich haben wir es nicht gemacht.
Aber
immer mit Storni-Option auf jeden Fall, wenn sowas gemacht wird.
So. Ja, sonst wäre das auch sehr Bayern-München-mäßig zu sagen, wir sind auf jeden Fall dabei. Nein, Borussia Mönchengladbach ist unser Thema und darum realistische Einschätzung, glaube ich, haben wir beide gegeben. Irgendwas zwischen 9 und 12 finde ich auch absolut realistisch und sinnvoll. Schön wäre es, wenn das passiert, was Markus Aretz, der Vorstand Borussias, bei einem Pressegespräch beim Vorbereitungsstart gesagt hat, da zu sein, wenn andere schwächeln. Und genau das ist in der letzten Saison nicht passiert. Das war Gladbachs Stärke in den vielen Jahren, wo es dann auch nach Europa ging. Und einmal darf das Wort Europa jetzt fallen, finde ich. Also da sein, wenn irgendwas geht, wenigstens ein bisschen Heidenheim sein.
ja, vor lauter Aufruf zum Realismus ist es, glaube ich, eine gute Überleitung, über den Mann zu sprechen, der für ja eigentlich ja die Nachricht der Woche gesorgt hat. Borussias Geschäftsführer Stefan Schippers hat seinen Rücktritt erklärt, hat um Auflösung seines Vertrages gebeten, 2 Jahre vorzeitig. Wir haben ihn zum Abschiedsinterview getroffen, müssen sagen, das war auch für uns überraschend. Da haben wirklich alle Gremien alle sowas von dicht gehalten über fast 8 Wochen. Also das war schon bemerkenswert. Ja, wir haben ihn getroffen und sind mit ihm nochmal so durch die letzten 25 Jahre gereist. Er hat uns natürlich auch erklärt, warum er diesen Schritt unternimmt. Ja, im Kern wollte er selbst bestimmen, wann er irgendwann sein Amt niederlegt. Er hätte es vielleicht auch schon früher gemacht, dann kam Corona, das wollte er auch zahlenmäßig wirtschaftlich in Ordnung bringen und ja, jetzt erschien dann wohl eine gute Möglichkeit zu sagen, das war's. Nach vielen Jahren, nach erfolgreichen Jahren, langen Anlauf genommen und ja, als Stefan Schippers angetreten ist 1999, war das, was hier bei uns im Rücken ist, das Stadion, noch völlig utopisch. Du kannst dich daran erinnern, 99 am Bökelberg, sah es ein bisschen anders aus.
Ganz genau, wir haben ja, Stefan Schippers und ich haben quasi gemeinsam angefangen, also ich auch vor 25 Jahren.
Alles Gute noch zum 25-Jährigen.
Ja, danke, danke. Ja, Stefan Schippers, erstmal ist es natürlich ein mega Privileg, finde ich, wenn man sich dann aussuchen kann, aufzuhören und zu sagen, ich fühle mich jetzt so in der Position. Stefan Schippers steht für das alles, was hier steht, ist eins der Gesichter der Modernisierung Borussia Mönchengladbachs und wir haben kurz vorher, bevor er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, mit ihm noch ein Interview zum neuen Stadion, das jetzt ja sein 20-Jähriges feiert in diesem Jahr, zum der Borussia Park, 20 Jahre, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Der hat ganz klar gesagt, keiner von uns möchte wissen, wo Borussia Mönchengladbach stehen würde, mit dem Bökelberg, mit dem Altehrwürdigen und ohne den Borussia Park. Dieses Stadion war wirklich die Zukunftsfähigkeit des Clubs. Und alles, was jetzt gerade ist, diese riesige Saisoneröffnung, die 50.000 Zuschauer oder 55.000 Zuschauer fast, die ins Stadion passen, die Länderspiele, die hier gespielt sind, zuletzt gab es ja wieder eins gegen Griechenland. All diese Dinge wären mit dem Bökelberg unmöglich und wahrscheinlich auch Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga, möglicherweise sogar in der zweiten Liga unmöglich. Von daher, Stefan Schipper steht für diese Entwicklung, steht natürlich auch für die sportliche Entwicklung, bis hin in die Champions League, bis zu spielen. Und da hat er wirklich ein bisschen Tränen in die Augen bekommen. Die Spiele gegenüber den FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, natürlich ausgehend von der Relegation, von diesem großen Erlebnis, das hat er herausgestellt, gegen den VfL Bochum, das 1:0 durch Igor de Camargo. All das sind Dinge, über die wir mit ihm gesprochen haben. Und man hat gemerkt, der war da richtig angefasst.
Ja, das ist ihm auf jeden Fall nahegegangen, ist ja auch verständlich nach so langer Zeit. Das ist, glaube ich, kann man sagen, sein Lebenswerk, was er hier hinterlassen hat. Und ja, eine große Zäsur für den Verein. Präsident Rolf Königs ist schon zurückgetreten nach 20 Jahren Amtszeit in diesem Frühjahr. Max Eberls Rücktritt ist gemessen daran, wie alle da waren, auch nicht so lange her, mit 2,5 Jahren. Also das waren schon prägende Figuren. Markus Aretz ist jetzt noch da in der Geschäftsführung, du hast ihn angesprochen. Und ja, es wird ein neuer kommen. Wir würden jetzt gerne hier den Namen droppen, aber wir kennen ihn noch nicht. Da gibt es auch noch große Geheimhaltung. Es soll aber bald geschehen. Aber nach so vielen Jahren ist es natürlich ja, besonders spannend, wer dann jetzt da die Geschicke leitet bei Borussia.
Ja, zumal ja auch jede neue Geschäftsführung auch eigene Akzente setzen will. Also da wird dann sicherlich auch nochmal eine neue Strömung in den Club kommen. Aber Stefan Schippers hat auch gesagt, dass im Grunde dieser Ansatz, dass man das, was man eben einnimmt, auch ausgeben kann, dass sich das nicht so viel verändern kann, weil Borussia Mönchengladbach dann einfach ein Problem bekommen würde. Und man hat es gesehen, als man diesen Weg ein bisschen verlassen hat, dann ist man in diesen Strudel reingegangen, der jetzt schon auf Platz 14 geendet hat für den Moment, wo man jetzt versucht, wieder den Turnaround, den sportlichen Turnaround zu schaffen. Und das wird in dieser Saison das Hauptziel sein, dass man einfach mit der Besinnung auf diesen Borussia-Weg, auf das, da geht es auch gar nicht darum, die Dinge nachzuplaudern, die der Verein sagt, sondern wenn man ganz realistisch ist, ist es einfach das, was ein Club wie Borussia Mönchengladbach leisten kann. Mit dem Standort hier am linken Niederrhein, kein Wirtschaftszentrum, keine großen Geldgeber dahinter, sondern das Geld selbst verdient. Und da muss man dann sagen, das, was Gladbach leisten kann und das Größte wäre dann wirklich hinzukriegen, da zu sein, wenn andere schwächeln.
Ich habe ja über die Jahre auch immer mal gedacht, kann man nicht doch etwas mehr ins Risiko gehen, vielleicht mal in Vorleistung gehen, in der Hoffnung, dass das schon sehr sicher wieder reinkommen wird, das Geld. Tatsächlich hat man das ja ein bisschen gemacht, indem man auf große Angebote nicht angenommen hat, zum Beispiel für Dennis Zakaria, weil man da einfach keinen Topspieler abgeben wollte zu der Zeit, obwohl man das jahrelang gemacht hat. Tja, und zack, hat man gar nicht mehr so viele Topspieler. So geht das. Und deswegen, ja, muss man Stefan Schippers da wahrscheinlich sogar recht geben. Er hat auch gesagt, nee, sieht er auch überhaupt nicht so. Kein Jota würde er von diesem Weg abweichen. Man würde das an anderen Standorten sehen, was das verursacht. Wie im Detail das dann aussieht bei seinem Nachfolger, wird sich zeigen. Wir haben ihn auch gefragt, ob dieser Tim-Kleindienst-Transfer vielleicht so ein letztes Geschenk war, so ein, ob er Borussia da noch was gegönnt hat, denn da sind sie ja in Vorleistung gegangen. Aber wir haben es angesprochen, dieses Geld soll ja jetzt wirklich auch schnell wieder reinkommen über den Kone-Verkauf, der dann ja im besten Fall auch wieder so zurückführt auf diesen Weg, Spieler gehen zu lassen, wenn die Zeit reif ist, wenn sie woanders hinstreben, wenn man einen Gewinn einfahren kann. Nicht so üppig, wie das schon passiert ist, aber kann ja wieder werden.
Ja, also eigentlich hat er gesagt, ein Stefan Schippers macht keine Geschenke. So ungefähr. Ja, also da muss man sagen, ein ganz wichtiger Mann hat den Club verlassen und das wird auch nicht leicht, da die Nachfolge anzutreten für seinen dann irgendwann feststehenden Nachfolger. Stefan Schippers hat Spuren hinterlassen bei Borussia Mönchengladbach, 25 Jahre, wir erinnern uns an das alte Präsidium um Dr. Bayer, der 30 Jahre im Amt war, mit Helmut Grashoff auch über viele Jahrzehnte den Club geprägt hat, jetzt eben Rolf Königs, Stefan Schippers, beide, die den Club jetzt über Jahrzehnte in die Gegenwart geführt haben, in eine für Borussia Mönchengladbach immer noch gute Gegenwart, auch wenn die vergangene Saison ein bisschen enttäuschend war, steht der Club so da, dass man jetzt wieder angreifen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Botschaft der Vorbereitung, auch wenn es über eine defensivere Stabilität soll wieder neu angegriffen werden. Aber so ist der Fußball, voller Widersprüche.
Und wir sind ja Freunde geschickter Überleitungen und vom Kaufmann Stefan Schippers können wir dann vielleicht auch ein bisschen kaufmännisch zum Abschluss denken. Hier sind diverse Aufsteller, die unser RP-Abo bewerben. Das hilft euch, wenn ihr diese Folge online hört, natürlich jetzt nicht, aber euch sei dann auch nahegelegt. Es gibt weiterhin unser attraktives Angebot, ein Jahr RP Plus für 19,99 €. Ich glaube, das ist das, was Borussia nicht werden wird, unschlagbar. Also überlegt euch das mal, wenn ihr es nicht sogar schon getan habt, wie viele in den vergangenen Wochen. Das Angebot gilt noch eine Weile, schlagt zu. Und ja, ich würde sagen, dann nähern wir uns dem Ende dieser besonderen Folge.
Ja, müssen wir noch eine Aufstellung für Aue geben. Das ist ja eigentlich der Klassiker, auf den natürlich viele Hörer
jetzt warten. Ja, komm, einmal der schnelle Ritt durch die Aufstellung.
Ne, dann machen wir den schnellen Ritt. Also im Tor Omlin.
Im Tor Omlin, links Netz, dann Elvedi, Itakura, Skelly.
Und davor dann Weigel und Sander.
Ja, wahrscheinlich.
Würdest du Reiz stellen?
Nee, 60-40, aber das ist dann halt die Mehrheit für Sander. Dreierreihe offensiv, Linksplayer, Mitte Stöger, rechts Honorar?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man sollte jetzt wirklich das Beste vom Besten auf den Platz bringen, auch um sich einzuspielen. Und ja, ganz vorne enden wir mit dem, den wir schon so oft genannt haben, Koetakura.
Das wäre eine polyvalente Maßnahme. Der Mann, dessen Auto,
auch Shio Fukuda,
der Mann, dessen Auto wir gesehen haben gestern, Tim Kleindienst, der, kann man das sagen, Auto fährt, wie er spielt. Ein dicker, fetter Pickup, ich glaube größer als wir beide, also um die 2 Meter. Ja, wenn er mit der Wucht auch im Angriff agiert, dann glaube ich, bekommt Borussia zumindest offensiv keine Probleme.
Nein, und das hat er ja auch unter Beweis gestellt mit seinen Toren zuletzt und deswegen. Er hat gesagt, ich habe noch nie ein Aue getroffen und er hat natürlich
auch
gesagt, das passt dann zu seinem. Nee, ich auch nicht. Nein, ich war auch noch nie ein Aue. Oder war ich in Aue? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, das passt auch zu seinem Auto. Er hat nämlich auch gesagt, das will ich ändern.
Gut, und in dem Sinne, danke an alle, die hier mal temporär zumindest zugehört haben. Es ist wirklich auch bullenheiß, selbst hier im Schatten. Nächste Woche dann in gewohnter Besetzung drinnen, ohne Publikum. Vielen Dank und ja. Hört weiter fleißig zu beim Fohlenfutter-Podcast und wenn ihr das schon immer tut, sagt anderen Bescheid, die es noch nicht tun. In dem Sinne,
ein sportverbundenes Vergnügen.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.